Ja, wenn du schon länger in die Gemeinde gehst oder schon länger mit Jesus unterwegs bist, vielleicht sagst du dann, ja klar, hey, das ist doch der für mich gestorben ist. Hey, der ist treu, er ist zuverlässig, er ist barmherzig, er ist hilfsbereit. Schön. Ich möchte mit euch über diesen Menschen nachdenken, weil ich glaube, dass es nicht alles ist, was wir von ihm sagen können. Ich glaube, dass uns dieser Jesus beschäftigen muss. Mehr und mehr. Das ist der Mann, von dem jeder sagt, er ist für uns gestorben. Muss uns das nicht beschäftigen? Gibt es das nicht den Grund, mal über ihn nachzudenken, mehr und mehr, dass uns nicht zufriedenstellt, dass wir ihn so kennen, wie wir ihn gerade kennen in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie es da ist. Es gibt uns einen Grund, nachzuforschen, wie er wirklich war. Wir können es nachlesen in den Evangelien, aber ich habe da immer ein bisschen, also ich habe bei mir selbst ein Problem erkannt und deswegen wollte ich einfach auch mit dem Thema starten. Ich finde, wir lesen die Evangelien oft so, als wären sie eine emotionslose Erzählung, wie eine SMS. Ja? Ich kann keinen Tonfall hören oder keinen Gesichtsausdruck sehen. Kennt ihr das? Man interpretiert viel rein und keine Ahnung, ich habe ja Jesus nicht vor mir gehabt, wie er eigentlich lacht, wie er Kranke heilt, wie er geliebt hat. Und so lesen wir die oft, als seien sie, keine Ahnung, emotionslos. Dabei steckt so viel drin. Wir lesen stumpf was von Jesus, wie er einen Kranken heilte und denken, ach wie schön, ach nett. Eine schöne Geschichte, aber ohne Tiefgang. Aber ich finde, wir müssen seine Persönlichkeit kennenlernen. Wir müssen seine Eigenschaften kennen. Wir müssen ihn nicht einfach nur kennen, sondern ihn lieben lernen. Jesus zu haben, ihn wirklich zu haben, das ist der größte Schatz, den wir haben oder den man sich nur vorstellen kann. Deshalb habe ich was geplant. Ich habe gedacht, wir schauen uns zusammen mal das Lukas-Evangelium an. Und wenn ihr mich okay findet, ja, wenn ihr es mir erlaubt, dann würde ich gern öfter kommen und mit euch über das Lukas-Evangelium nachdenken. Ich habe so circa, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich machen werde, aber ich würde gern so 10 Einheiten machen, circa. Mal sehen, ich bin gerade auch noch über Lukas-Evangelium und möchte eben in diesen Einheiten, das wird jetzt nicht jede Woche sein, so oft bin ich nicht da, ich bin mit mir hier in Stuttgart, aber so, keine Ahnung, alle 2 Monate hier bin und Einheiten, die dir und Jesus, dir und mir Jesus näher bringen sollen. Ich möchte dir Jesus vorstellen als deinen Retter, weil er der Größte ist. Heute geht es mir allerdings noch nicht so sehr um, ja, also Eigenschaften oder Persönlichkeiten Jesu, sei nicht zu enttäuscht, aber ich fand es wichtig, dass wir uns erstmal mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen, mit dem Autor. Wer hat es geschrieben? Warum eigentlich? Was zeichnet dieses Buch aus, dass wir es ernst nehmen, dass wir Jesus darin suchen können? Und ein zweites, wofür ich mich gleich entschuldigen möchte, wenn es länger geht, als ihr es gewohnt seid. Ich habe zu viele Gedanken gehabt, ich habe geschrieben. Und aber ich hoffe einfach, dass es euch packt und mitreißt, dass ihr begeistert seid. Und ich meine, ihr schenkt nicht mir eure Aufmerksamkeit, sondern dem, um den es hier wirklich gehen soll. Um Jesus. Und dann starten wir mit Lukas 1, 1 bis 4. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne mitlesen. Ich habe jetzt keine extra keine Folie dabei, wo der Vers draufsteht. Ist immer schön, wenn man selbst mitlesen kann. Und meine erste Frage, bevor wir es lesen, ihr könnt mal noch so die Seite aufschlagen, dass ihr es noch nicht seht. Vielleicht kennt ihr es auch schon, aber wie meint ihr, fängt das Lukas-Evangelium an? Also was erwartet man eigentlich bei einem Evangelium? Eine rhetorische Frage. Ihr müsst nicht antworten, aber ihr dürft auch was reinrufen. Ja. Genau. Ja, im ersten, also im ersten Vers quasi. Aber was erwartest du, wenn du weiterliest? Klar, es gibt immer einen Empfänger oder auch einen Autor. Den gibt es ja bei Lukas auch nicht. Aber ich erwarte erstmal, wenn ich Lukas-Evangelium, also wenn ich ein Evangelium allgemein lese, dass es mit einer Weihnachtsgeschichte beginnt. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Also jetzt schon im zweiten Vers quasi. Dass hier eine Krippe, Esel, Maria, Josef oder vielleicht auch die Geburt des Johannes, ist ja auch ziemlich am Anfang immer. Wir lesen mal Lukas 1, 1 bis 4. Da lesen wir, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Ja, ein ellenlanger Satz. 10 Zeilen, ein Satz, kein Punkt, 1000 Kommas. Wow, das begeistert uns nicht so sehr. Keine Geburtsgeschichte von Johannes, sondern ein trockener Satz. Wir wissen, es gibt ja 4 Evangelien in der Bibel. Wir kennen sie alle, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und alle schreiben über Jesus. Alle schreiben über einen und denselben. Wirklich alle. Aber alle schreiben auch mit unterschiedlichen Berichten oder Schwerpunkten. Und das liegt daran, dass jeder an unterschiedliche Adressaten schreibt. Matthäus schreibt an die Juden, Markus schreibt an die Römer und Johannes schreibt an die Griechen. Und Lukas? An Theophilus. An einen einzigen Mann, den wir nicht mal genauer kennenlernen. Wir wissen nicht genau, wer dieser Theophilus ist. Aber wenn man das Ganze so betrachtet, denke ich, ist Theophilus wahrscheinlich einer, der gerade so mit dem Christsein startet. Aber auf jeden Fall hat er sich noch nicht entschieden. Ich denke, er ist ein Heide. Und das ganze Lukas-Evangelium ist für genau die Menschen geschrieben, die Jesus noch nicht so sehr kennen. Und sei mir nicht böse, aber ich glaube, da gehören wir alle dazu. Denn Jesus ist unerschöpflich. Und wir müssen uns mehr Gedanken über ihn machen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, auch außerhalb der Zeiten, wenn ich hier bin, das Lukas-Evangelium sich vorzunehmen. Ich finde, das Lukas-Evangelium ist eines der schönsten Evangelien, das wir haben. Ich werde es nachher nochmal, warum ich das so sehe, genauer darauf eingehen. Aber wenn wir nur mal eine Viertelstunde Zeit, viele sagen ja immer, ich sage das auch immer, ich habe keine Zeit, um Bibel zu lesen. Also ich sage das immer, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn wir nur eine Viertelstunde am Tag Lukas-Evangelium lesen würden, dann hätten wir in einer Woche einmal das Lukas-Evangelium gelesen. Und das ist das größte Evangelium, also das längste. Jetzt denkst du, ja, wieso in einem Monat viermal das Lukas-Evangelium lesen? Der spinnt doch. Muss ja nicht sein. Aber ich finde einfach, es hat nichts mit Spinnerei zu tun. Ich finde, man muss ambitionierte Ziele haben. Und wenn du das Lukas-Evangelium öfter liest, dann wirst du Jesus kennenlernen. Dann weißt du endlich mal Bescheid, wer Jesus wirklich ist. Dann weißt du, wer er wirklich war. Nimm dir einen Stift oder einen Marker und streich dir wirklich mal an, was wichtig ist. Wichtig ist, von wem das Lukas-Evangelium geschrieben ist. Klar, Lukas, aber es steht hier nicht. Also jeder Evangelist, der irgendwas geschrieben hat, schreibt ja, es grüßt euch, bla bla bla, aber ja, von bla bla bla, der Apostel Christi. In jedem Evangelium oder auch in den ganzen Büchern im Neuen Testament lesen wir das. Aber hier nicht. Und der Autor, den kennen wir trotzdem, weil wir wissen, dass der Autor von diesem Evangelium, dass der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und die, also genau, und von dem wissen wir, dass der Lukas war. Das ist bekannt. Ich habe schon gesagt, es geht heute gar nicht so sehr viel erstmal um Jesus. Mir ist auch wichtig, dass wir wissen, wer dieser Lukas war. Ich fand, Lukas war ein ewig besonderer Mann. Er war absolut gebildet, was für die damalige Zeit nicht, ja, Usus war. Dieses Griechisch, also so einen Satz zu schreiben, wie er im Original Griechisch steht, das war damals ein Bombending. Es war einmalig zu der damaligen Zeit. Er war ein wahnsinnig gebildeter Mann. Was noch wichtig ist, dass das Lukas-Evangelium 62 nach Christus geschrieben wurde. Das ist deshalb wichtig für mich, weil ich weiß, dass es direkt nach dem Leben Jesu war. Lukas schreibt ja auch, er konnte zu Augenzeugen gehen. Lukas konnte zu Menschen gehen, die Jesus wirklich erlebt haben. Die Jesus wirklich gesehen haben. Was wir auch wissen, ist, dass Lukas wahrscheinlich kein frommer Mann war. Er war kein Gemeindegänger von Anfang an. Er ist nicht zuvor schon ein Jude gewesen. Er ist also ohne Gemeinde, ohne Bibel aufgewachsen. Er ist nicht in seiner Kindheit schon in die Synagoge, in den Kindergottesdienst gegangen. Also ist er vielleicht aufgewachsen wie manche von uns. Vielleicht kannst du dich mit ihm identifizieren. Und ich finde, das merkt man auch in dem, was er schreibt, wie er schreibt, dass er voll neu begeistert wurde von Jesus, dass er ein Brennen hatte. Und er war ja, also haben wir gesagt, kein Gemeindegänger von Anfang an, ist ohne Bibel aufgewachsen, aber irgendetwas Beeindruckendes ist in seinem Leben passiert. Oder muss in seinem Leben passiert sein, denn er geht auf einmal, lesen wir dann bei Paulus, dass er auf einmal mit Paulus auf Missionsreise geht. Und Paulus ist begeistert von diesem Lukas. Er ist begeistert von dem Menschen, der dieses Buch geschrieben hat, um das sich drehen wird bei uns. Paulus schreibt, dass er auf Missionsreise war. Wir wissen von Paulus auch, dass er, ja, während er auf Missionsreise war, oft von den Römern gepeitscht, verfolgt wurde, gefesselt. Viele wollten ihn umbringen. Er war dann auch eine ganze Zeit lang im Gefängnis und da berichtet er, dass alle von ihm weggelaufen sind. Alle. Alle haben ihn verlassen, alle seine Freunde. Außer einer, Lukas. Einer war bei mir im Gefängnis, schreibt er. Einer hat mir zugehört. Lukas war bei Paulus zu jeder Zeit und das finde ich schön, dass wir wissen dürfen, Lukas war ein Freund. Lukas war außerdem absolut demütig. Wenn man von ihm liest, allein jetzt der Anfang, der sagt uns so sehr, wie demütig Lukas war. Ja, für ihn stand nicht er an erster Stelle, sondern Jesus. Er meinte es mit Jesus ernst, er ist der Diener und nicht der König in seinem Leben. Er steht nicht im Rampenlicht, obwohl er mit diesem Buch, das er hier schreibt, die ganze Welt verändert. Er ist ja so demütig, dass er nicht mal am Anfang schreibt, wer er eigentlich ist in diesem Buch. Stell dir das mal vor, das zeichnet ihn doch voll aus. Er kommt da in die erste Gemeinde rein. Ja, na, wer bist du? Lukas. Hi, weißt schon, der Evangelist. Der hätte sofort einen Kaffee in der Hand. Hey, komm mal her, Lukas ist da. Nein, er geht zurück in den Hintergrund, weil er Jesus in den Vordergrund stellen möchte. In seinem Bericht hier geht es nicht um ihn, sondern um Jesus. Das ist beeindruckend. Wir finden auch eine einzige Erwähnung außerhalb der Bibel über Lukas. Und die ist lesenswert. Deswegen möchte ich die kurz vorlesen. Man merkt darin, dass Lukas Jesus in seinem Leben groß gemacht hat. Lukas war aus Antiochien, ein Syrier. Also das war seine Heimatstadt. Und er war Mediziner von Beruf. Wie seine Schriften zeigten, war er bewandert in der griechischen Sprache. Er war ein Jünger der Apostel und folgte Paulus. Er diente unerschütterlich dem Herrn. Darum hatte er keine Frau und keine Kinder. Ziemlich krass. Er wurde 84 Jahre alt. Er war voll des Heiligen Geistes. Er war darauf bedacht, einen wahren Bericht für die Nation zu schreiben, ohne Fabelgeschichten. Siehst du, was man über Lukas schreibt? Er war voll des Heiligen Geistes. Er war ein Jünger der Apostel. Er hat Jesus groß gemacht. Er diente unerschütterlich dem Herrn. Ich frage mich ob man das über mein Leben so schreiben kann. Ich kann das über dein Leben so schreiben, dass Jesus über allem steht. Er diente unerschütterlich dem Herrn. Und das wünsche ich mir, dass wir das so erleben in unserem Leben. Denn eins war ihm irgendwie klar, diesem Lukas. Wenn er jetzt herausfindet, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann hat das Konsequenzen. Dann kann ich nicht mehr ohne. Dann muss ich ihn kennenlernen und dann muss ich für ihn leben. Ganz und gar. Außerdem ist Lukas eine glaubwürdige Person. Wir haben am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, was wir jetzt erwartet hätten. Also ich hätte eben diese Weihnachtsgeschichte erwartet. Oder ja, ein bisschen 24. Dezember. Schnee, außer in unserer Zeit. Es gibt keinen Schnee mehr am 24. Dezember. Selbst bei uns in Bayern nicht. Nein, Lukas fängt an, ich erzähle dir einen Tatsachenbericht. Ich erzähle dir keinen Mist, Theophilus. Ich war mit Augenzeugen unterwegs. Ich habe das alles gemacht und schreibe dir jetzt alles auf. Alles hört sich gar nicht nach Gute-Nacht-Geschichte an oder nach, ja, wie ich schon gesagt habe, Maria, Josef, Esel, Krippe, Kind mit lockigem Haar. Es hört sich nach keiner Geschichte an, sondern nach einem Tatsachenbericht. Und das ist auch, was Lukas möchte. Lukas macht es deutlich, dass er über eine Wahrheit schreibt. Als nächstes hat mich die Frage beschäftigt, an wen Lukas hier eigentlich schreibt. Wir lesen an einen hochverehrten Theophilus. An eine einzige Person wird dieses Buch geschrieben. Liebt Gott die Welt? Ja. Liebt Gott mich oder dich persönlich? Ja. Er liebt also den einzelnen Menschen so persönlich, dass es ihm wert war, einen Autor zu finden, der an eine einzige Person schreibt. Dass es ihm wert war, einen Autor zu finden, der den ganzen Lebensbericht und die ganze Liebesgeschichte von Jesus aufschreibt für eine einzige Person, an einen einzigen Menschen. Jesus liebt sich ganz persönlich. Und ich denke, hinter diesem Namen Theophilus können wir uns auch schreiben oder uns auch stellen. Und dieser hochverehrte Theophilus, er hatte anscheinend Zweifel. Weil es steht da, Lukas schreibt, dass er schon unterrichtet wurde, der Theophilus. Anscheinend hatte Theophilus irgendwie Zweifel. Er ging schon mal in die Gemeinde, hat vielleicht schon mal einen Glaubenskurs belegt, hat schon mal in der Bibel gelesen, war hier irgendwo in der Gemeinde, aber irgendwie hat ihn das Ganze mit Jesus noch nicht überzeugt. Ihm gefallen die Vorhänge, ihm gefallen die Lieder, die Leute, alle nett. Aber Jesus, Er soll Gottes Sohn sein. Wirklich? Ist das so? Auf dem Wasser kann doch niemand gehen. Er will es wissen und er geht anscheinend, und das glaube ich ist die Vorgeschichte des Lukas-Evangeliums, er geht zu Lukas und sagt, hey, geh dem Ganzen nach, ich will wissen, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Ich will wissen, ob er wirklich Gottes Sohn war oder ist oder ob er einfach nur ein Prediger war. Ist er wirklich auf dem Wasser gelaufen? Ist er wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Ist er wirklich ans Kreuz gegangen? Ist er wirklich vom Tod auferstanden? Lukas, geh dem nach. Ich will wissen, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Und das war nicht unwichtig für den Theophilus. Weil, wisst ihr, wer zu der Zeit Theophilus Gott war? Nach der Anschrift nach sagt man, Theophilus muss ein Statthalter gewesen sein, ein römischer Statthalter oder Gouverneur oder sowas. Also war sein König der Kaiser. Das war sein König. Und wenn er sich jetzt wirklich für Jesus entscheidet, dann hatte das Konsequenzen für ihn. Er wusste, was es bedeutet. Für ihn war es nicht eine Entscheidung über sein Mittagessen, Döner oder Pizza. Für ihn war es die Entscheidung über Leben und Tod. Das hat er verstanden. Er hat verstanden, wenn jetzt Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wenn Lukas das herausfindet, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Außer, ich gehe Jesus nach und liebe ihn und lebe für ihn. Er weiß, was es für Konsequenzen haben könnte. Was ihm alles kostet, sein Job, sein Ansehen, vielleicht sogar sein Leben in der Zeit. In manchen Ländern, wir haben es letzte Woche gehört, ist es immer noch so. Und darum fragt er, Lukas, ist er Gottes Sohn? Kann ich an Jesus glauben? Ist es wert, ihm zu folgen? Kann ich sagen, wenn Freunde mich fragen oder Arbeitskollegen, hey, an wen glaubst du? Jesus. Das war die Frage und deswegen schreibt Lukas hier, dass er den ganzen Sachen auf den Grund gegangen ist. Dass er die Wahrheit ans Licht bringen wollte. Ich habe alles erforscht, Theophilus. Um dir zu sagen, wer Jesus wirklich ist. Wir haben schon gesagt, was für Konsequenzen für Theophilus hätte. Es hieße, dass sein Leben, dass dein Leben auf der Kippe steht. Entweder du lebst ganz für Jesus, und das weiß dieser Theophilus, und das hieße, dass für ihn Ende ist mit, ich lebe für die Gesellschaft, für morgen, für heute. Nein, für ihn hieß es jetzt, Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und das steht für ihn auf dem Spiel. Theophilus ist es wichtig. Er beauftragt Lukas, geh los, mach einen Tatsachenbericht. Mach einen wissenschaftlichen Bericht über diesen Jesus. Geh los. Frag ihn, was Leute mit ihm erlebt haben. Geh zu Maria. Frag sie. Frag sie zweimal, ob das wahr ist. Geh zu den Römern, die am Kreuz waren. Frag sie, was sie gesehen haben. Und frag noch ein drittes Mal nach. Geh ins Stadtarchiv und forsche nach, was über Jesus geschrieben steht. Es ist wichtig, Lukas. Und Lukas geht dem nach. Er war Mediziner, wie ich gesagt habe. Er konnte zu den Leprakranken gehen. Er hat gesagt, hey, hör mal her, wie war das mit Jesus? Hey, du kannst mir kein Mist erzählen. Ich weiß, was Lepra ist. Wie war das mit Jesus? Er ist allem akribisch nachgegangen, weil er wusste, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, muss er ihm nachfolgen. Und hier ist sein Bericht. Und was wir sehen, ist, dass das Christentum keine philosophische Spinnerei ist, die irgendein betrunkener Typ in ein Fass geschrieben hat, sondern dass es Wahrheit ist. Jetzt kommen sicherlich Leute, vielleicht auch, keine Ahnung, hier, die sagen, das ist alles Quatsch, ich glaube nicht an die Bibel. Die haben Falten auf der Stirn. Ich kann das nicht glauben. Wirklich? Kannst du es nicht glauben? Aus welchen Gründen lehnst du diese Untersuchung ab? Aus welchen Gründen? Ja, also die in der Schule und in der Arbeit sagen das ja so und so. Unsere Gesellschaft, meine Freunde, außerdem bin ich ja aufgeklärt. Schön. Du weißt also, wie man Kastanienmännchen baut, wie man eine Hypotenuse berechnet. Du weißt, dass die Schule gesagt hat, dass mit dem Neuen Testament, das kann alles gar nicht so stimmen. Ich weiß, dass Lukas dort war. Ich weiß, dass Lukas dort war und nachgefragt hat. Warst du dort und hast Maria befragt? Ich finde es schlimm, dass mittlerweile in Deutschland so dieses Bild vermittelt wird, in den Medien und überall, dass wer an Gott glaubt, wer an Jesus glaubt, an diese ganzen komischen Geschichten, der sei etwas naiv. Da muss wohl ein bisschen hoffnungslos sein. Ein kleines Kleinkind. Der braucht irgendwo Halt. Ich kann das nicht ganz verstehen. Schon gleich nicht, wenn ich das Lukas-Evangelium lese. Wenn ich so etwas lese, wo ein römischer Gouverneur sein Leben aufs Spiel setzt und ein Mediziner, ja, und ich sage es nochmal, 10% der Leute damals waren gebildet, wenn der so einen Bericht schreibt. Wieso sollte der Blödsinn schreiben? Okay, unsere Entscheidung. Sie machen jedenfalls diesen Bericht. Sie machen diesen Bericht, diese Untersuchung und ihr Ergebnis am Ende ist ein Name, Jesus Christus. Er ist Gottes Sohn. Und das werden wir erfahren durch das Buch, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Das ist wunderschön. Was ihn auszeichnet, wie wundervoll seine Persönlichkeit ist. Das Lukas-Evangelium habe ich auch schon gesagt, das ist, wie ich finde, das schönste Evangelium. Da ist für jeden was dabei. Es hat 41 Kapitel mehr als alle anderen. Und es hat schöne Berichte. Er schreibt, wie Jesus den Kindern begegnet, wie Jesus mit der Rolle der Frau umgeht. Ich glaube, das ist total wichtig in unserer Gesellschaft heute. Und das ist wunderschön, wie er das tut. Lukas hat die schönsten und poetischsten Gleichnisse, die wir in der ganzen Bibel haben. Sie sind wunderschön und du wirst sehen, wie Jesus sich wirklich für Arme einsetzt. Das ist extrem, wie Lukas das beschreibt. Lukas schreibt über den Mann, über den die meisten Bücher geschrieben sind, die meisten Lieder geschrieben wurden. Über den Mann, wegen dem sich an diesem Tag heute, keine Ahnung, Milliarden von Menschen in Kirchen treffen, singen, tanzen, springen, feiern, alle Arten von Gottesdienst durchführen, klatschen. Über diesen Menschen, über Jesus, über den Mensch, der die Geschichte in Teil 1 und Teil 2 geteilt hat. Für diesen Menschen kommen dicke, dünne, schwache, starke, arme, reiche zusammen. Das Bemerkenswerteste ist, dass wenn du Jesus nicht kennst, oder auch wenn du ihn kennst, dann sind meistens die Meinungen trotzdem gleich. Sie sind sich bei einer Sache sicher, dass Jesus die Weltgeschichte geändert hat. Er hat den Unterschied gemacht. Ich habe noch ein paar Zitate mitgebracht, die lese ich ganz schnell vor. H. Well, ein Nichtchrist, schreibt, ich bin ein Historiker. Ich bin kein Gläubiger, aber ich muss als Historiker zugeben, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unbestreitbar der Mittelpunkt der Geschichte ist. Jesus Christus ist unbestritten die größte Person in der gesamten Menschheitsgeschichte. Oder wenn du ins Rockefeller Center reinkommst, das ist ein Gebäudekomplex, ein großer in Manhattan in Amerika, dann steht dort auf Englisch, was ich jetzt in Deutsch lese, das größte Los des Menschen besteht nicht darin, welche Sachen er noch lernen kann oder welche Erfindungen er noch vollbringen wird, sondern in dem Annehmen und dem Lernen von Dingen, die vor etwa 2000 Jahren geschehen sind, bei diesem einen Mann. Charles Hayden Spurgeon schreibt, wen kennt ich? Christus ist die zentrale Tatsache der Weltgeschichte. Zu ihm schaut alles. Alle Linien treffen sich in ihm. Gott offenbart in ihm den Höhepunkt. Der größte Augenblick in der Geschichte ist die Geburt von Jesus Christus. Napoleon Bonaparte, der große Kriegsherr, schreibt, ich kenne die Menschen. Und ich sage euch, dass Jesus Christus mehr ist als ein Mensch. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber beruhten unsere Reiche auf unsere Einzigartigkeit? Nein, auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe und noch zu dieser Stelle würden Millionen Menschen für ihn sterben. Jesus Christus, Lukas stellt ihn uns vor und ich lade dich ein, das mit mir zu tun, Jesus dort kennenzulernen, im Lukas-Evangelium. Klar magst du sagen, was hat Napoleon Bonaparte mit meinem Leben zu tun? Ich gebe dir absolut recht. Nichts. Er hat nichts mit dir zu tun, mit deinen Freunden, mit deinen Beziehungen, mit deinen Problemen, mit deinen Niederlagen. Nichts hat er mit dir zu tun, aber Jesus Christus schon. Er ist Gottes Sohn. Und ich habe angefangen, das Lukas-Evangelium zu studieren und du wirst auch Stellen treffen, die du vielleicht schon ein paar Mal gelesen hast. Wenn du es wirklich ernst meinst, das mal kennenzulernen, wirst du Stellen finden, wo du neue Dinge entdeckst. Zum Beispiel, und das ist wirklich das Letzte, was ich machen möchte, in Kapitel 23, die Ostergeschichte. Haben wir schon tausendmal gehört, oder? Ich habe mir jetzt mal, also mich hat dieser Vers auch schon länger beschäftigt, oder dieser Gegenstand, der dort beschrieben wird in der Ostergeschichte. Es wird dieser Gegenstand beschrieben, ein Schwamm. Wisst ihr, was der zu bedeuten hat? Die Situation ist ja folgende. Jesus wird ans Kreuz gebracht. Jesus trägt diesen Querbalken da durch 4-5 Kilometer weit selbst. Er wird bespuckt, wird herumgeschubst, wird auf dieses Holz genagelt, wird aufgerichtet. Und sie verspotten ihn. Und dann sagt der eine einen Satz, schaut sich um und sagt, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Und dann kommt ein Vers, und den lesen wir schnell noch in Lukas 23, Vers 36. Da steht, aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Ich dachte so, Herr, was daran verspotten? Sie geben ihm Essig. Was ist daran jetzt so schlimm? Wenn man aber in Matthäus nachliest, wird uns folgendes Gerät vorgestellt. Wir können mal die PowerPoint noch anmachen, die zwei Bilder, die ich mitgebracht habe. Zuerst das zweite Bild vielleicht, das andere. Genau, das wird uns vorgestellt in Matthäus Evangelium, dass sie einen, viele schreiben auch ein Rohr oder ein Hiobsstab genommen haben und einen Schwamm draufgebunden haben. In den Essig getaucht und den Schwamm so ins Gesicht reingedrückt haben. Und ich wollte wissen, was ist daran denn verspotten? Viele sagen auch, gut, vielleicht haben sie es gut gemeint und sie wollten ihm mal noch was zu trinken geben. Er hatte aber vorher Durst und dann haben sie ihm was gegeben und er hat es abgelehnt. Ich glaube nicht, dass es einen positiven Kontext hat. Und ich habe viel nachgelesen und mich mit Freunden unterhalten, die jetzt gerade auch Theologie studieren, und bin auf etwas gekommen. Mal das andere Bild. Da wollte ich euch fragen, was das ist. Genau, das ist ein Klo zu Zeiten von Jesus in Ephesus. Ja, und das war da halt mitten in der Stadt, eine öffentliche Toilette. Und die Leute damals saßen da so drauf und dann hat man sein Geschäft gemacht und dann ging man da vorne zu dem Wasser und hat halt so, ja, das war halt damals so Usus. Die Scheiße ist aber, dass das ganze Zeug da drin liegt. Jetzt haben sich die Leute damals, ja, die, und das war ja noch in der Stadt, die Sklaven damals gedacht, wir machen uns ein Geschäft. Wir nehmen uns einen Stock, nehmen uns einen Schwamm, tunken es in Essig und kratzen alles raus. Eine altmodische Klobürste, können wir nochmal das andere Bild machen. Wisst ihr, welchen Geschmack Jesus in seinen letzten Minuten auf der Zunge hatte? Welchen Geruch er in der Nase hatte? Und dann sagte er, es ist vollbracht. Was ist vollbracht und was vollbracht ist, darüber wollen wir uns, ja, will ich mich beschäftigen damit, mit euch, wenn ihr wollt. Das schreibt Lukas. Vergebung. Jesus ist für die Menschen gestorben, die ihm die Klobürste ins Gesicht drücken. Für ihre Sünden. Und wenn er für die gestorben ist, dann auch für mich, dann auch für dich, dann auch für die Gedanken, die keiner mitbekommt. Als ich das so gelesen habe und ja, gesehen habe, keine Ahnung, hat es mich getroffen. Da ist ein Mensch, der hat nie etwas Böses getan. Der hat den Menschen gedient. Der hat den Menschen geholfen. Und dann, egal ob er jetzt Gottes Sohn ist oder nicht, was du denkst, ob er Gottes Sohn ist oder nicht. Aber das hat er auf sich genommen. Und ich liebe diesen Herrn. Ich liebe ihn und ich würde mir wünschen, dass wir ihn immer mehr lieben. Alle. Dass er nicht einfach jemand ist, der zu einer Geschichte gehört. Klar, an die wir glauben, weil sie uns errettet. Aber dass wir ihn immer mehr lieben lernen, weil es voll wert ist. Amen.